ARD. Es ist ein regnerischer Frühlingstag in Berlin. Lenore und ich stehen in einem Hauseingang in Berlin-Tempelhof und wissen gerade nicht wirklich weiter. Wir steuern bei unserer Suche nach dem gestohlenen Bild von Lucian Freud langsam aber sicher auf unseren Tiefpunkt zu.
Was machen wir, wenn wir mal nicht weiter wissen bei einem Kunstkriminalfall?
Wir rufen einen der renommiertesten privaten Kunstdetektive Europas an.
Er lebt in Amsterdam und sein Name Arthur Brandt.
Läufst du?
Ja.
Schauen wir mal, ob Arthur Brandt ans Telefon geht.
Natürlich.
Hallo Arthur, hier ist Torben.
Hi Torben.
Na, passt es dir gerade?
Ja, ich habe etwas wie 15 Minuten.
Alles klar, dann beeile ich mich.
Okay.
Pass auf, Arthur, wir recherchieren mal wieder für Kunstverbrechen an einem Fall. Und zwar in dem Fall zu dem gestohlenen Freud-Gemälde. Und ja, im Grunde die ganz einfache, simple Frage ist erstmal, hast du den Fall auf der Pfanne? Hast du dazu selber schon mal ermittelt?
Nein, das ist diesen Lucian Freud, der noch nicht zurück ist, aber da haben die doch einige Plakate gesehen im Internet. Ist
genau.
Das diese?
Ja, genau.
Nein, ich weiß nicht sehr viel davon, weil ich bin erst vor 15 Jahren angefangen.
Okay.
Und in diese Sache habe ich niemals eine Spur bekommen, niemals etwas gehört.
Wir könnten an dieser Stelle Tschüss sagen und auflegen, aber Arthur tut das, wofür er bekannt ist. Er fragt nach, sondiert die Lage, er nimmt Witterung auf.
Aber was sagt René? Gibt es da wirklich Leute, gibt es da überhaupt noch etwas, was man recherchieren kann, oder?
Naja, also Rocky war an einem Verdächtigen sehr lange dran.
Wir erzählen Arthur von Rocky, dem Kunstdetektiv, der lange in diesem Fall ermittelt hat. Und welche Spuren René Allange, der Kunstkommissar vom LKA Berlin, verfolgt hat. Und dass beide an einem Mann dran waren, der noch auf der Insel Rügen lebt.
Viele andere sind schon im Umfeld sind schon gestorben, aber den gibt's eben noch.
Ja, okay.
Ja, und dann legt Arthur seinen Finger direkt in die nächste Wunde.
Er kann's einfach.
War diese Belohnung damals? 1 Million oder so?
Es waren 300.000.
D-Mark.
Wie viel? 300.000?
Ja, genau.
Ja, das ist doch viel Geld. Und man würde doch denken, ja, dass das dann wieder zurückgegeben wurde. Aber das hat nicht geklappt. Und dann denke ich wieder, nach 30 Jahren, wenn es so eine hohe Belohnung gibt und die sind noch immer nicht zurück, was kann da sein? Gibt es das Gemälde noch? Das würde ich dann denken.
Ja, die Frage haben wir uns natürlich auch schon gestellt. Aber es gibt halt eine Theorie, dass der Mensch, der das Gemälde gestohlen hat, dass es halt ein Auftragsdiebstahl war, für jemanden, der einfach ein großer Fan von entweder Lucian Freud, dem Maler, oder Francis Bacon, also dem Abgebildeten, darauf ist.
Ja, ich glaube da nicht dran. Weil solche Leute hat es, denke ich, noch niemals gegeben.
Oh Mann.
Das war ein Auftrag. Er hat das kaufen müssen von diesen Dieben und dann da hat er vielleicht auch eine 500.000 zahlen müssen oder 1 Million. Und ja, wer riskiert das, wenn man so einen Auftrag gibt und man hat viel Geld und man ist ein Geschäftsmann? Und wer riskiert das, um ein Gemälde zu rauben? Da kann man 5 oder 10 Jahre Knast bekommen. Und wenn man so viel Geld hat, dann will man doch nicht im Knast enden. Für was? Wenn man so viel Geld hat, kann man auch ein normales Gemälde kaufen.
Ja, in dem Fall geht die Theorie schon eher in die Richtung, dass der Dieb selber der Besessene ist von dem Künstler. Und da,
das könnte sein, ja.
Ja, und da zumindest die Spuren, wenn die zu diesem Menschen führen, um den es geht, dann wissen wir, dass der nicht viel Geld hat.
Was kann man da machen? Wo wohnt er?
In Norddeutschland.
Vielleicht wäre es eine Möglichkeit für euch, um da mal hinzugehen. Vielleicht ist er so verrückt, dass wenn ihr dort seid, dass er sagt, okay, ich werde ihn zeigen.
An der Stelle enttäuschen wir Arthur, genau wie euch. Das erste Treffen ist ja nicht so positiv verlaufen.
Und gleichzeitig ist das der erste Moment, in dem uns dämmert, naja, vielleicht hat er sich einfach bisher noch nichts entlocken lassen.
Aber bis jetzt ist er noch unschuldig.
Aber Arthur, ja. Du hast auch keine Idee, wie du jetzt da vorgehen würdest. Also wie gesagt, die Belohnung gab es, die Öffentlichkeit gab es. Das Ding ist Jahrzehnte her.
Ja, schwierig. Ja. Man sollte das Polizeidossier mal anschauen.
Was erhoffst du dir davon?
Ich sage immer, dass unaufgeklärte Fälle irgendwo in diesen Untersuchungen gibt es einen Lead zu dem Täter. Und es gibt Fälle, wo die Polizei das nicht mehr sieht.
Mhm. Vielen Dank trotzdem, Arthur, dass du mit uns geredet hast. Und falls du dich okay. nochmal an den Fall ransetzen möchtest, sag uns Bescheid.
Tschüss.
Und dann legen wir auf und stehen erstmal wieder im Regen.
Leute, hier ist Juli aus der Regie. Ich bin auch echt unsicher, ob wir mit der Nummer reingehen sollten.
Ja, weiß ich jetzt nicht. Also halt den Leuten irgendwie zeigen, dass wir alles versucht haben bei der Recherche? In jede Sackgasse mal reinleuchten und so?
Ja, das check ich alles. Aber wir hatten in der letzten Folge diesen riesen Cliffhanger und jetzt kommt hier mit so einem Downer.
Ja, ein bisschen mitleiden muss man aber schon, finde ich. Ne? Also weil so zerknirscht wie nach diesem Telefonat waren wir bei der Recherche ja häufig. Und wir müssen ja festhalten, Arthur hatte auch keine andere Idee als wir, außer nochmal in die Akten schauen. Und dann, Juli, ich würde das Telefonat mit Arthur drin lassen. Also weil diese Coolness gepaart mit radikaler Ehrlichkeit, das gibt's ja sonst eher selten.
Ja, klar, finde ich ja auch. Aber lass uns nach dem Intro dann echt gleich klären, ob der Zeuge jetzt tot ist oder nicht.
Klar.
Das ist Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf. Ein True-Crime-Doku-Podcast von NDR Kultur. Mein Name ist Torben Steenbuck.
Und ich bin Lenore Lötsch.
In dieser Staffel von Kunstverbrechen gehen wir gemeinsam mit euch auf die Suche nach Lucian Freuds Porträt, das er von seinem Freund Francis Bacon gemalt hat.
Das Gemälde gilt als ein großer Kunstschatz des Vereinigten Königreichs. Es wurde 1988 aus der Neuen Nationalgalerie in Berlin gestohlen und ist seitdem verschollen.
Wir tauchen mit euch tief in die Recherche zu diesem Cold Case ab. Wir spüren Zeugen auf und sprechen mit den Menschen, die der Verlust des Bildes bis heute schmerzt.
Das hier ist Folge 5. Der Zeuge.
Hallo, liebe Kunstverbrechen-Community. Schön, dass ihr mit uns weiter an dem Fall dranbleibt.
So, und falls ihr euch jetzt fragt, was meint sie mit dranbleiben, dann hört unbedingt die vorherigen 4 Folgen. Das hier ist nämlich Folge 5. Am besten hört ihr das in der ARD-Audiothek. Da könnt ihr sehr gerne für Kunstverbrechen auch ein Abo dalassen. Und auf allen anderen Plattformen freuen wir uns natürlich über positive Bewertungen und nette Kommentare. Und was natürlich am besten hilft, ist Mundpropaganda. Empfehlt den Podcast euren Freundinnen und Freunden, denn ich kann schon mal so viel verraten, in den nächsten Folgen brauchen wir euch und so viele Menschen wie möglich.
Spannungsbögen kann er.
Na, fast so gut, wie du Rückblicke und Ausblicke kannst.
Okay, ich probiere es mal. Also in der letzten Folge hatten wir euch, wie unsere Redakteurin Juliane ja schon völlig zu Recht eben angemerkt hat, mit einem total heftigen Cliffhanger zurückgelassen. Zuerst haben wir erfahren, dass der wichtigste Zeuge in dem Fall des gestohlenen Freud-Bildes in der Türkei verstorben sein soll.
Dann hatte sich aber Kunstkommissar René Allange vom LKA Berlin bei uns gemeldet und um sofortigen Recherche- und Kommunikationsstopp zu dem Fall gebeten. Denn es wurde bei 2 Kontoeröffnungen in Berlin anscheinend der Personalausweis von Udo Schrake, dem vermeintlich Toten in der Türkei, verwendet. Lebt der Zeuge also doch noch? War der Tod nur vorgetäuscht? Oder benutzt jetzt jemand anderes seine Identität?
Überraschend schnell gab es dann auch Spekulationen, dass ein Geheimdienst involviert sein könnte. Denn Schrakes Daten waren mit einem Sperrvermerk versehen.
Wir klären in dieser Folge, was es mit dem mysteriösen Tod und der möglichen Wiederauferstehung des vermeintlich wichtigsten Zeugen in dem Fall auf sich hat.
Und dann nehmen wir nochmal all unseren Mut und unsere Kraft zusammen und befolgen den Rat von Arthur Brandt.
Wir machen uns noch einmal auf den Weg zum Verdächtigen auf Rügen. Aber dieses Mal gemeinsam. Es ist Mitte September 2023 und ich bin in Berlin-Tempelhof. Ich bin mit Andrea Rose verabredet, der Kuratorin des British Council, die seit über 35 Jahren das gestohlene Freud-Bild sucht. Wir haben im Laufe unserer Recherche zu dem Kunstdiebstahl immer wieder mit ihr geschrieben und ich habe auch häufiger mit ihr gesprochen. Und, was soll ich sagen, ich habe wenige Menschen im Kunstbetrieb kennengelernt, die so sympathisch sind wie Andrea.
Excuse me.
Spy Story.
So nice to finally meet you.
Nice to meet you too.
How are you doing?
I'm good.
Wie geht's dir, Andrea?
Sehr gut, sehr gut. Wollen wir uns hier hinsetzen?
Gerne. Ich glaube, da hinten ist noch eine Bank frei. Wobei, da sitzt auch jemand. Und ich meine, hey, wir sind schließlich in einem Spionagefilm. Da wollen wir ja nicht, dass irgendjemand zuhört.
Should have no one listen to us.
Will we get to play ourselves in the film? Genau. Wer soll uns eigentlich spielen in dem Film?
Ja, die Frage haben wir René Allange auch schon gestellt.
Er weiß von dem Film.
Ja, er weiß von dem Film, aber es ist immer noch die Frage, wer soll ihn spielen?
Who should play you?
Unser Anlass für das Treffen in Berlin ist allerdings sehr viel ernster, als die Hollywood-Gags es vermuten lassen. Denn die neuen Ermittlungen von René Allange zum eventuell einzigen Zeugen des Diebstahls, also Udo Schrake, und dessen Tod in der Türkei, haben nun auch Andrea erreicht. Und bei all den netten und spannenden Nachrichten und all der Sympathie werdet ihr merken, bei diesem Gespräch ist sie mir gegenüber an manchen Stellen sehr verschlossen. Los geht es aber mit der Frage, wie es ihr geht, jetzt wo wieder Bewegung im Fall ist.
Der Fall lag ja nun für 2 Jahre brach, abgesehen von eurem tollen Sender, der sich der Geschichte jetzt annimmt. Das hat das Ganze wieder zum Leben erweckt.
This is really, in a way, kickstarted it back into life.
Und dann wage ich mich mal mit so ganz kleinen Schritten nach vorne. Was macht sie denn nun in Berlin?
Andrea, why are you in Berlin?
Well, first of all, it's always a pleasure to visit Berlin.
Na, es ist ja immer erstmal eine Freude, nach Berlin zu kommen. Es ist eine wundervolle Stadt, heute mit großartigem Wetter.
But I have come because I was contacted.
Aber ich bin in der Stadt, weil ich vor 3 Wochen von der Berliner Polizei kontaktiert wurde, mit denen ich seit 2015 an diesem Fall arbeite. Und mir wurde gesagt, sie hätten neue Informationen, die spannend für mich sein könnten. Sie würden sich gerne mit mir treffen und die nächsten Schritte besprechen. Ich habe sie zuerst mal ganz naiv gefragt, ob wir das nicht via Zoom machen können. Natürlich sagten sie nein. Das wäre etwas, das sie vertraulich besprechen müssten. Das Meeting mit der Polizei war dann heute Morgen aber tatsächlich sehr gut.
Ich erinnere mich noch, wie viel Hoffnung sie geschöpft hatte, als ich zum ersten Mal mit ihr über unseren Fall gesprochen habe. Neue Hinweise seitens der Polizei müssen dabei ihr eine unglaubliche Freude ausgelöst haben.
Und du bist gleich mal auf die emotionale Ebene eingestiegen, oder?
Na klar. Und Andrea hat delivered.
Als ich die Mail gelesen hatte, bin ich von meinem Schreibtisch aufgesprungen und rief meinem Mann zu, oh mein Gott. Er ist ja auch der Biograf von Freud. Und ich sagte, das ist großartig. Und es fühlte sich an, als würde wieder richtig Leben in die Sache kommen. Ich hatte keine Ahnung, um welche Informationen es genau ging. Klar, es hätte auch etwas Unwichtiges sein können. Dieser Fall hat sich so häufig im Kreis gedreht. Aber manchmal führen diese kreisenden Bewegungen ja zum Kern einer Sache. Also dachte ich mir, das ist zu 100% etwas, dem wir nachgehen müssen. Und deshalb bin ich jetzt hier in Berlin.
Das Fiese an der Stelle ist, ich wusste schon kurz vor unserem Treffen, worum es wohl gehen wird. Nämlich um Udo Schrake und seinen womöglich fingierten Tod in der Türkei. Und auch Andrea weiß jetzt, worum es geht. Vor laufendem Mikro will sie sich aber noch bedeckt halten.
Ich habe mich wieder mit dem Kommissar getroffen, der die Ermittlungen in dem Fall leitet. Ich hatte ihn jetzt für, ich glaube, 4 Jahre nicht gesehen. Er war charmant wie immer. Und er war mir gegenüber sehr offen, was die neuen Informationen in dem Fall betraf, die mich dann wirklich überrascht haben. Ich bin in meinem Kopf schon die unterschiedlichsten Szenarien durchgegangen, worum es gehen könnte. Hat sich jemand gemeldet und Geld gefordert? Gab es eine neue Spur in eine ganz andere Richtung? Aber es war weder noch. Es war... Ich kann keine Details nennen. Es war etwas, das man wohl als dramatische Wendung bezeichnen würde.
Am Ende soll Andrea tatsächlich nur eine Aussage machen, in der sie nochmal bestätigt, dass ihr die Notizbücher vom Künstler Heinrich Faust wirklich von Udo Schrake angeboten wurden.
Ihr erinnert euch, Schrake ist der Zeuge bei dieser Spur. Der hat mutmaßlich zusammen mit einem Komplizen Heinrich Faust in dessen damaligen Atelier auf Rügen überfallen und nach dem gestohlenen Freud-Bild gesucht. Das hatte er zwar nicht gefunden, dafür aber zwei Notizbücher und ein Mobiltelefon gestohlen. Die hat er dann der Tate bzw. Andrea zum Verkauf angeboten, als Beweismittel, um an die Belohnung zu kommen.
Jetzt in Berlin bestätigt Andrea also, nachdem ihr ein Foto von ihm gezeigt wurde, ja, das war Udo Schrake, der ihr damals die Notizbücher angeboten hat. Außerdem bekommt sie einige Infos zu seinem Tod und den aktuell laufenden Ermittlungen. Und that's it. Ich frage sie also zum Abschluss, wie sie die neuen Infos bewertet.
Also, wenn ich mich für ein Adjektiv entscheiden müsste, um zu beschreiben, was die Informationen in mir ausgelöst haben, würde ich sagen, verwirrt. Ich versuche, die Geschichte immer noch in meinem Kopf zu sortieren und wo sie hinführt. Ich meine, es ist schon eine ziemlich durchgedrehte Geschichte. Und ich bin keine Polizeiermittlerin. Sicherlich haben wir es bei Diebstählen nie mit, nun ja, netten Menschen zu tun, bei denen oft unklar ist, ob man ihren Aussagen Glauben schenken kann.
Und,
aber wenn auch nur ein Funken Wahrheit in dieser Geschichte steckt und die Polizei die Möglichkeit hat, dem nachzugehen, dann könnte das einen sehr wichtigen Einfluss haben. Ich glaube aber, dass es Zeit brauchen wird.
Wir unterhalten uns dann noch ein wenig über Berlin, ob es schwer sei, für sie herzukommen. Nein, alles gut, der Diebstahl ist lange her, das Trauma überwunden. Aber die Sehnsucht, das Bild noch einmal wiederzusehen, es in den Händen zu halten, ist immer noch groß. Ich frage sie noch, wie es für sie jetzt weitergeht.
Ich werde jetzt erst einmal abwarten. Die Polizei hat mir erklärt, welche nächsten Schritte sie jetzt einleiten wird. Und wenn es nötig wird, werde ich versuchen, die britischen Behörden und die Kulturministerien mit einzuschalten. Sowohl die deutschen als auch die britischen Behörden sind mit dem Fall vertraut. Bisher gab es noch keine aktive Unterstützung. Aber wenn das nötig werden sollte, werde ich mich darum bemühen.
Nach unserem Gespräch bringe ich Andrea Rose zur S-Bahn in Richtung Flughafen. Wir verabschieden uns wirklich herzlich und zu dem Zeitpunkt hätte ich nicht gedacht, dass wir uns erst über ein halbes Jahr später in London wiedersehen werden.
Für uns pausiert der Fall nach diesem Treffen erstmal. Es wird November 2023 und wir recherchieren andere Fälle und gehen mit der zweiten Staffel von Kunstverbrechen an den Start.
In der zweiten Staffel rollen wir 5 neue, spannende Fälle für euch auf. Es wird um den wohl spektakulärsten Fall von Hehlerei mit einer archäologischen Raubgrabung gehen.
Erst im März 2024 bekommen wir dann von René die klare Aussage, was das Schicksal von Schrake betrifft. Und der vermeintliche Geheimdienstkrimi löst sich dann doch sehr schnell auf.
Für uns als Ermittler hier in Deutschland war es lange Zeit unklar, ob der Mann denn wirklich tot ist. Also das war für mich immer noch nicht so ganz eindeutig und auch die Art des aus dem Leben Scheidens war also für mich sehr, sehr fragwürdig und ungewohnt. Ich hatte also das so noch nicht wahrgenommen. Und für uns war dann wichtig, wirklich eine Überzeugung zu kriegen, lebt dieser Mann vielleicht noch irgendwie? Ist dieser Tod vielleicht irgendwie fingiert? Können wir das zweifelsfrei ausschließen? Darum ging es eigentlich. Und wir haben damals Hilfe gehabt, auch Beratung von unseren Mordkommissionen hier aus Berlin, also fachliche Beratung. Aber letztendlich hatten wir dann Hilfe vom Bundeskriminalamt, Das Bundeskriminalamt selber hat sich, die Verbindungsbeamten haben sich auf den Weg in die Türkei gemacht, zum Ort, zum Sterbeort, haben Kontakt mit den örtlichen Polizeistellen gehabt und wir können heute resümieren, dass dieser wichtigste Zeuge tatsächlich schon vor einigen Jahren verstorben ist.
Also Fehlanzeige. Udo Schrake ist wirklich tot. Die Meldung mit seinem Personalausweis bei einer Kontoeröffnung war wohl ein technischer Defekt.
Und somit steht fest, Udo Schrake wurde, nachdem er mit 57 Jahren in Antalya Suizid begangen hatte, anonym bestattet. Sein Abschiedsbrief besteht aus wenigen Zeilen. Mein Vater, meine Mutter und meine Geschwister sind tot. Danke für alles in der Türkei. Sein letzter Besitz, ein Motorrad, das überlässt er seinem Vermieter.
Also können wir den Zeugen, auf dem so viele Ermittlungen beruhen, nicht mehr befragen. René Allange übrigens konnte das auch nie.
Wir fragen uns in der Recherche immer wieder, wie glaubwürdig war Udo Schrake? War er ein Krimineller, der einfach nur die Belohnung kassieren wollte? Wir graben uns in die Akten, denken wieder an den Tipp von Arthur. Vielleicht hat irgendjemand irgendwas übersehen.
Udo Schrake, in Ost-Berlin geboren, turbulente Jugend. Er saß in den 80ern sogar für eine Zeit im Gefängnis, bis er Mitte der 80er nach West-Berlin ausgewiesen wurde.
Ich kontaktiere seine Ex-Frau. Sie lebt in Mecklenburg-Vorpommern.
Hallo? Piept es bei Ihnen oder piept es bei mir so doll?
Ich breche die Aufnahme ab und das liegt nicht am lautstarken Rauchmelder. Die Ex-Frau von Udo Schrake, er heißt so nicht, wir haben ihm diesen Namen gegeben, möchte in diesem Podcast nicht im O-Ton auftauchen. Aber sie erzählt mir, dass es ihr Name war, den er angenommen hat. Die Ehe dauerte nicht mal ein Jahr. Sie waren jung, stürzten ins Standesamt, heirateten und die Frau erwachte in einem Albtraum. Er war ein kleines Licht, sagt sie mir. Und er hatte kriminelle Energie, weil er es nicht besser wusste. Die Aussage der Ex-Frau bei der Polizei haben wir von einer Schauspielerin nachsprechen lassen.
Udo hat sich für einen guten Künstler, einen guten Maler gehalten. Er wollte immer mit dem Pseudonym Leonardo angesprochen werden. Er kam aus einem schlechten Elternhaus. Die Mutter war Alkoholikerin. Ich fand spannend, dass er immer Geld hatte, obwohl er keiner regelmäßigen Arbeit nachging. Ob er etwas mit der Stasi zu tun hatte, wusste ich nicht. Unsere Ehe ging schnell in die Brüche. Der Grund war seine Gewalt. Mehrfach hatte er mich in der Öffentlichkeit geschlagen. Ich selbst hatte nicht die Kraft, mich zu trennen. Das regelte dann irgendwann mein Vater. Dafür bin ich ihm noch heute dankbar. Schrake hatte zwei Persönlichkeiten. Er konnte in einem Moment unglaublich herzlich und warm sein und im nächsten aggressiv und gewaltsam. Nach der Trennung hatten wir keinen Kontakt mehr.
Und auch die zweite Partnerin von Udo Schrake wusste Spannendes wie Dramatisches zu berichten. Die Aussagen über seine Persönlichkeitsstruktur ähneln sich verblüffend. Auch diese Aussagen haben wir von einer Schauspielerin nachsprechen lassen.
Ich habe ihn Anfang der 90er in Kreuzberg in einer WG kennengelernt. Wir haben uns sofort verliebt und sind in die Türkei ausgewandert. Wir wollten uns in der Nähe von Antalya ein neues Leben aufbauen. Wir haben uns aber immer häufiger und heftiger gestritten. Ich habe ihn und die Türkei dann verlassen. 1995 habe ich die Scheidung eingereicht. Er war unberechenbar. Er konnte wahnsinnig charmant sein, aber dann hatte er wieder paranoide Züge. Es war wirklich, als hätte er zwei Gesichter.
Mittlerweile sind wir ziemlich überzeugt davon, dass wir es bei dem vermeintlichen Zeugen selbst mit einem Kriminellen zu tun haben.
Einem, dem wir nicht trauen. Auch nicht seiner Aussage, dass er damals Ende der 80er Jahre das gestohlene Freud-Bild beim Künstler Heinrich Faust gesehen haben will.
Und trotzdem, uns lässt der verdächtige Künstler einfach nicht los. Zu vieles klingt zu gut, zu passend. Und deshalb wollen wir es noch ein letztes Mal bei ihm versuchen.
Aber dieses Mal gemeinsam. Als ich mich auf den Weg von Hamburg Richtung Rügen mache, ist das Wetter in der Hansestadt noch gut und ich möchte jetzt hier kein wortwörtliches Foreshadowing machen, aber je weiter ich in Richtung Nordosten fahre, desto düsterer wird es am Himmel.
Aber immerhin, der Nährkultur lief auf der Fahrt.
Na klar.
Ja, wie sieht's aus?
Sieht ganz gut aus. Ich bin gerade von der Autobahn runter und das Navi sagt, ich bin in 8 Minuten bei dir, ja?
Super, alles klar. Ich stelle mich an die Straße und winke.
Perfekt, alles klar. Bis gleich.
Bis gleich, ciao.
Ciao.
Ja, muss man schon sagen, von der Logistik hat das in dem Fall wirklich sehr gut gepasst, weil du in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Land quasi auf halber Strecke von Hamburg nach Rügen wohnst.
Und ich war total happy über den Fahrservice.
Hallo Lenore.
Hallo Tom.
Also ich freue mich ja schon die ganze Zeit. Ne? Das ist so idyllisch bei euch hier auf der Ecke.
Man kann auch sagen.
Aber sag mal, Lenore, wie hast du dich denn eigentlich gefühlt, als du damals mit ins Auto gestiegen bist?
Ja, wie so vor einer Prüfung im Studium. Also weißt du, bei der man den Prüfer nicht kennt, sich so mäßig vorbereitet fühlt, aber weiß, wie das jetzt ausgeht, ist entscheidend für den Abschluss. Und dann gab es so die ganz praktischen Fragen. Ich habe sogar mit meinem Mann noch so Taktiken durchgesprochen. Was ist mit den Speicherkarten? Was soll ich da machen, wenn es brenzlig wird? Ich bin halt sonst als Kulturreporterin eher selten investigativ unterwegs.
Du, same here.
Wir fahren von Lenores Haus in Richtung Rügen, vorbei an Stralsund, über die Rügenbrücke. Die Straßen werden immer kleiner, die Alleen werden immer schöner.
Und du kommst ins Schwärmen.
Ja, total. Aber Urlaub wäre in dem Fall auch wirklich schöner gewesen.
Wir kontaktieren auf jeden Fall kurz bevor wir da sind noch Heinrich Faust. Er hatte einem Treffen vorher zugesagt.
Hier ist Torben, hallo. Na, du, wir wären so in einer halben Stunde bei dir. Passt das?
So wirklich vorbereitet scheint er aber nicht zu sein und auch nicht wirklich erfreut. Aber gut, mittlerweile weiß er ja, wonach wir suchen und warum wir so an ihm interessiert sind.
Wir kommen schließlich wieder in dem kleinen Ort an mit den weißen Häusern und gehen zum Haus.
Moin, Torben hier.
Wir gehen rein und eines der ersten Dinge, die uns Heinrich Faust sagt, ist: Ich habe das Bild nicht. Und ich möchte dieses Mal nicht aufgezeichnet werden.
Wir werden seine Antworten deshalb aus unserem Gedächtnisprotokoll und unseren Notizen von einem Schauspieler nachsprechen lassen.
Faust ist bei unserem Treffen nicht unfreundlich. Und auch diese Angst, die ich bei meinem ersten Besuch hatte, die ist weitestgehend verflogen und von einer gesunden Skepsis abgelöst. Denn er ist noch immer etwas, ich sag mal, wunderlich, ein bisschen geheimnisvoll und nach wie vor ein... ja, herausfordernder Charakter im Gespräch.
Aber er scheint, also besonders dir gegenüber, ganz aufgeschlossen, fast vertraut, nennt immer wieder deinen Namen, appelliert an dich, ihm doch zu glauben. Mich fragt er nach meinem Sternzeichen, Skorpion, scheint ihn nicht zu überzeugen. Wir sind über 1,5 Stunden bei ihm und er spricht, er kifft, er regt sich auf und dann wird er wieder ruhiger.
Die Wohnung wirkt insgesamt aufgeräumter. Er selbst wirkt aber wesentlich erschöpfter, beinahe niedergeschlagener als beim letzten Treffen.
Und ich brauche eine Weile, um in seinem Redefluss die Inseln mit Inhalt zu finden.
Und hier kommen jetzt, wie gesagt, Fausts Antworten, gesprochen von einem Schauspieler. Als erstes redet er einfach drauf los.
Ich muss zuvornehmend sagen, wenn ich nicht so offen wäre, auch Ihnen gegenüber, er kam so an. Wenn ich irgendetwas zurückhalten müsste, könnte es so nicht sein. Ich könnte auch nicht so sein, so aktiv und jubelst von einer Sache, wenn ich es nötig hätte, sowas zu tun. Deshalb zum Anfang, du bist vollkommen an der falschen Adresse. Wenn du der Tate Gallery helfen möchtest, wie auch ich, bist du an der falschen Adresse. Ich kann dir nicht helfen. Ich kann dir nur sagen, warum das geschehen ist mit mir. Diese Stigmatisierung, diese Verleumdung und die Rache.
Okay, aber warum ist...
Das habe ich in den letzten 3 Monaten. Ich bin vollkommen fertig. Ich habe mich richtig retraumatisiert, ohne Ende. Ich habe alles dokumentiert. Ich habe meine ganzen Stifte leer geschrieben. Ich bin fertig davon.
Kannst du uns das zeigen, was du dokumentiert hast?
Ja klar, kann ich. Ich muss mich 5 Minuten beruhigen. Ich habe nichts, kaum etwas im Magen. Ich habe gerade Bananen bereitgelegt und so weiter. Torben? Weiß gar nicht... Ich könnte gar nicht so sein, wenn ich irgendetwas damit zu tun hätte. Ich könnte genauso sagen, du hättest das. Du kannst bei mir sofort die Polizei rufen und Durchsuchung machen. In den ganzen Jahren, in denen ich jetzt auf der Insel bin, in der Kapelle, waren 1000 Leute bei mir. Ich war immer offen. Die Mutter meines Kindes ist auf dem Klosterhof schon in allen 3 Häusern gewesen. Ich war Untermieter. Ich habe in Familien gelebt. Torben!
Nach dem ersten krassen Einstieg, also die ganz klare Ansage, er war es nicht, völlig falsche Adresse.
Wir bleiben trotzdem dran. Erstmal Background-Story checken, ihn so ein bisschen kommen lassen.
Ich würde sagen, dass ich zu einem der wichtigsten Künstler Deutschlands zähle. Unbekannterweise natürlich. Und ich erzähle nur vom Genie so locker, weil ich die ganzen Dinge, die ein Genie umfasst, erfülle. Ich bin extrem. Ich arbeite ununterbrochen, rauche ununterbrochen Joints. Ich war noch nie krank. Hatte so großen Terror in der Kapelle. Bekam einen Schlaganfall. Beim ersten Mal war ich ohnmächtig, in der Kapelle allein. Nackter Oberkörper, mitten im Winter, ist klar. Lag 3 Stunden mitten auf der Treppe und war ohnmächtig irgendwie. Und später habe ich einen Schlaganfall bekommen. Ich war im Krankenhaus kurz. Ist okay. Ich nehme das nicht ernst. Ich nehme etwas anderes ernst. Wenn etwas Exemplarisches passiert.
Gut. Und Selbstbewusstsein mangelt es ihm nicht, aber kriminelle Energie? Ich frage nach, warum er meint, dass der Verdacht überhaupt auf ihn gefallen ist.
Der Vorwurf meiner Frau, eventuell mich schlecht zu machen. Stellen Sie sich mal vor, ich bin ein Schöngeist ohne Ende. Vielleicht können wir uns die Hand geben dabei.
Natürlich.
Und glaubt mir, Leute, das war noch nicht mal der merkwürdigste Moment in diesem Gespräch.
Stellen Sie sich mal vor, meine Frau, die den Schöngeist erlebt hat, der nun jeglichen Machtanspruch als Besitz, ich als Besitz, negiert hat bis zum Gehtnichtmehr. Wenn ihr daran interessiert seid, dass die Wahrheit, warum ich überfallen wurde, aufgedeckt wird, ist das okay, dann seid ihr richtig. Wenn ihr der Tate Gallery helfen wollt, dieses hässliche Bild zu bekommen, nicht. Ich habe dieses Bild genauso wenig berührt wie du und du. Es verfolgt mich nur. Mich, Schöngeist. Dieses hässliche Bild.
Und dann holt der Schöngeist Heinrich Faust noch weiter aus. Er nennt den Namen Udo Schrake. Da haken wir nach.
Ja, Udo Schrake, über den sind wir auch gestolpert. Was hat es denn mit dem auf sich?
Nix. Ich habe im Prenzlauer Berg seit 1970 einmal ihn zu Hause besucht. Er hat mir einmal Quecksilber gezeigt, Ende der 70er, das er sammelte, um es in die Ritzen zu schütten, wenn er auszog. Dann habe ich nie wieder Kontakt gehabt. 1978 ist er einfach nach Ost-Berlin gekommen, hat meinen Freund, oder der im gleichen Haus wohnte wie ich, besucht und hat kurz bei mir reingeguckt. Hatte keine Schwierigkeiten, mich bei meinem Künstlernamen zu nennen. Wollte mir Gedichte geben. Er nannte sich ja Leonardo ungefähr.
Okay, also sie kennen sich, aber Faust sagt, dass sie nur flüchtige Bekannte sind. Schrake hat in seinen Aussagen von einer innigen Freundschaft zu Faust gesprochen.
Wir sind verwirrt.
Und dann wird es noch mal merkwürdiger als eh schon. Faust bittet Lenore aufzustehen, mit ihm in das andere Zimmer zu kommen und dann schließt er hinter ihr die Tür.
Und zu mir sagt er, ich soll einfach auf einem Stuhl sitzen bleiben.
Ich hatte in dem Moment wieder panisches Kopfkino. Mist, wir haben den zweiten Raum nicht gecheckt. Was, wenn da doch noch jemand anderes in der Wohnung ist? Ich meine, wir hatten uns ja immerhin angekündigt.
Ich sitze 2 Minuten ganz bewegungslos in diesem Raum. Der ist so eine Art private Galerie, einige Kunstwerke sind beleuchtet. Sehr vorsichtig und sehr nervös schaue ich mich um. Und dann werde ich langsam mutiger, schieb ein paar Bilder und Collagen so vorsichtig beiseite, immer auf der Suche nach Bacons Kopf. Schließlich poltert es im Nebenzimmer und Faust holt mich wieder in den Raum, in dem Torben sitzt und die volle Dröhnung abbekommen hat.
Das Gespräch wurde während Lenores Abwesenheit nämlich zunehmend absurder und auch wieder sehr schwer zu lenken. Wir versuchen das Ganze jetzt mal etwas zusammenzufassen, in etwa im Wortlaut und in etwa, wie es sich in meinem zunehmend benebelten Kopf angefühlt hat.
Weißt du, ich kenne niemanden wie mich.
Hat er recht, ich auch nicht.
Dieses hässliche Bild und dass ich Freud oder Bacon mögen könnte.
Na, dafür war er aber viel in der Neuen Nationalgalerie zu der Zeit.
Ja, ich habe mir die Bacon-Ausstellung angeguckt. Freud mochte ich nicht. Lieber Löwe.
Ah ja, die Sternzeichen.
Ich hatte es nie. Wie soll ich es ohne Führerschein gestohlen haben? Und einen Keller hatte ich auch nicht.
Ja gut, aber...
René Allange lebt in bürgerlichen Verhältnissen, aber bei dieser Sache ist er analytisch inkompetent.
Witzig, er kennt René ja auch, stimmt.
Hier, das sind meine Aufzeichnungen, alles dokumentiert.
Okay, das ist einfach nur handschriftlich aufgeführt, wann er mit wem verheiratet war und wo er gewohnt hat, zu welcher Zeit.
Das war die Rache meiner Ex-Frau. Der Schrake, der hat es für sie durchgezogen.
Ah, wieder die Rache-Story.
Der hat mir sogar einen Brief geschrieben, hat gesagt, ich könnte nicht lieben. Wer ist er, das mir zu sagen?
Ein Brief?
Mist, haben wir den in den Akten gesehen?
Weißt du, ich gucke nie zu lange in den Spiegel. Aber es gibt nur wenige wirkliche Künstler in Deutschland. Der Rest sind Geschäftsleute.
Ja, 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 aber die Sache mit dem Spiegel ist schon ein bisschen merkwürdig.
Ich brauche einen Sammler, jemand, der ein Bild von mir kauft. Ich brauche das Geld. Kannst du den Kontakt zu einer Galerie herstellen?
Nee.
Die hätten mich umbringen können. Mann, Torben, ich hätte ersticken können, während ich gefesselt war.
Okay, die Überfallgeschichte wieder?
Die hätten mich massakrieren können, aber die wussten ja schon, dass ich es nicht habe.
Ja, aber die Aussage von damals...
Wenn ich der Täter wäre, ich würde es dir geben. Ich würde sagen, nimm es. Halt dein Maul und geh.
Das wäre nett.
Aber es war die Rache. Die Rache, die Rache, die Rache, die Rache, die Rache.
Weißt du, in der Kapelle habe ich mich nur von Fliegenpilzen ernährt.
So, komm, Tom, reicht jetzt. Ganz so ein Trip warst du auch nicht.
Sorry, ich wusste jetzt auch nicht, wie wir das sonst runterbrechen sollen.
Uns brummen definitiv die Köpfe, als wir uns schließlich verabschieden.
Kannst du dir jetzt ungefähr vorstellen, was das für ein erstes Aufeinandertreffen war, wie ich mich danach gefühlt habe?
Unglaublich. Und vor allen Dingen du alleine in dieser blauen Höhle.
Alter Schwede.
Ich habe eine Albtraumprüfung wie im Studium erwartet. Aber das Ganze war eher ein absurdes Theaterstück. Und der Held auf der Bühne, der braucht Hilfe, bin ich überzeugt.
Aber helfen lassen will sich Heinrich Faust nun mal nicht.
Ja, allerdings können wir zwei Helden Hilfe gebrauchen, denn das Bild haben wir auch bei unserem zweiten Treffen mit dem Verdächtigen nicht gefunden.
Ja, aber vielleicht wird es einfach mal Zeit, einen Strich unter die Nummer zu machen.
Ja, stimmt. Wobei es vorher schon noch eine kleine Spur gäbe. Dafür müssen wir euch auf eine kleine Zeitreise mitnehmen. In die DDR, nach Ost-Berlin und zur Stasi.
In der nächsten Folge von Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf.
Die haben sich die Mühe gemacht, meine ganzen Kontakte zu recherchieren. Das ist alphabetisch. DDR, so, da haben wir das. Ja, doch, das ist auch drin.
Ach.
Das hat die noch gar nicht nachgeguckt. Absurd, nicht? Da sind 300 Kontakte West und 300 Kontakte Ost. Alles aufgelistet. Da steckt eine Arbeit drin.
Und da ist er dabei.
Da ist er dabei.
Das war Der Zeuge, die fünfte Folge von Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf. In einer Woche ist das große Finale mit einer Doppelfolge.
Dann veröffentlichen wir nämlich den sechsten Teil, der heißt Die Grenze.
Und die siebte Folge, Ein Abschied in London.
Damit ihr das nicht verpasst, abonniert Kunstverbrechen, am besten in der ARD Audiothek. Wenn ihr uns schreiben möchtet, erreicht ihr uns unter kunstverbrechen@ndr.de.
Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns gern, wo ihr könnt, positive Bewertungen da und erzählt euren Freundinnen und Freunden von uns.
Dafür schon jetzt vielen Dank. AutorInnen und Hosts von Kunstverbrechen sind wir, Lenore Lötsch und Torben Steenbuck.
Die Redaktion haben Juliane Bergmann, Alexandra Friedrich und Christiane Glas.
Die Produktion, das Sounddesign und unsere großartige Musik kommt von Oleg Tjulenev.
Ausführender Produzent NDR Kultur, Stefan Fort.
Und wir haben ganz viel Unterstützung bekommen. Von Birgit Labs, Tom Holste, Jonas Kühlberg, Helena Schwar, Julia Kaiser, Franziska Diekmann, Jörg Handke, Jörg Dippe, Katja Danowski und Vanessa Wohlrath.
Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf ist ein True-Crime-Doku-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek.
Und jetzt kommt noch ein Podcast-Tipp. Und zwar Die Anschlags, Russlands Spione unter uns, vom WDR und dem NDR. Der Podcast erzählt die Geschichte des Ehepaars Heidrun und Andreas Anschlag. Ja, so nennen die sich. Auf den ersten Blick ganz normale Leute, so der Typ netter Nachbar. Was niemand weiß, sie sind russische Spione. Und zwar eine ganz besondere Art. Sogenannte Illegale. Ihr Doppelleben geht jahrelang gut, doch dann fliegen sie auf. Wer hat sie verraten? Wer sind die Anschlags wirklich? Und spioniert uns Russland auch heute noch mit solchen Spionen aus? Ihr findet den Podcast Die Anschlags, Russlands Spione unter uns, in der ARD Audiothek. Und wir verlinken euch den Podcast natürlich auch noch bei uns in den Shownotes.